die Presse.
Am Sonntag wurde in Deutschland gewählt. Und schon am Montag sind die federführenden Persönlichkeiten der Ampelregierung tatsächlich Geschichte. Der langjährige FDP-Chef Christian Lindner hat noch am Wahlabend seinen Abschied aus der Politik angekündigt. Die FDP hat den Wiedereinzug in den Bundestag nicht geschafft. Auch SPD-Kanzler Olaf Scholz will Konsequenzen ziehen. Er wird eine SPD-Regierungsbeteiligung nicht ausverhandeln und kein Regierungsamt mehr innehaben. Zuletzt meldet sich der grüne Spitzenkandidat Robert Habeck ab. Auch er will keine Parteifunktion mehr ausfüllen. Mein Name ist Christine Meyerhofer und Sie hören, was in Deutschland wichtig ist. Mit David Freudenthaler, dem Deutschland-Korrespondenten der Presse, habe ich nicht nur über diese Rückzüge gesprochen, sondern auch darüber, wie jetzt Regierungsverhandlungen ablaufen können. Er hat mir außerdem erzählt, welchen entscheidenden Unterschied knapp 13.400 Stimmen ausgemacht haben. Hallo David.
Hallo Christine.
David, bevor wir uns anschauen, wie das jetzt mit den Koalitionsverhandlungen ausschauen könnte. Mittlerweile steht das Endergebnis fest. Bleiben wir mal bei den Parteien, die bei den Koalitionsverhandlungen sicher gar keine Rolle spielen werden. Sowohl die FDP als auch das Bündnis Sarah Wagenknecht haben es letzten Endes nicht in den Bundestag geschafft. Christian Lindner hat bereits seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Aber wie wird es mit der FDP weitergehen?
Ja, die FDP wird in den nächsten Jahren sicher nicht mehr die Rolle spielen wie zuletzt. Also ja, von einer Ampelregierung oder von einer neuerlichen Regierungsbeteiligung, von der man ja bis gestern Abend noch spätabends eigentlich geträumt hat, weil man war wirklich knapp dran. Davon ist jetzt natürlich keine Rede mehr. Man ist raus aus dem Bundestag. Für Christian Lindner, der die FDP in den vergangenen Jahren maßgeblich geprägt hat, ist es vorbei mit der Politik. Und den brauchen wir uns wahrscheinlich aber keine Sorgen machen. Der wird in der Privatwirtschaft einen ganz guten Platz finden. Ja, und die FDP wird sich so wie auch andere Parteien rundum erneuern. Also da wird es jetzt, oder gibt es jetzt einen Kampf, möchte ich nicht sagen, aber gibt es jetzt ein Ringen um den Parteivorsitz, wer das jetzt übernehmen wird. Da gibt es dann auch eine Richtungsentscheidung, welcher Flügel sich da durchsetzen wird. Das werden wir in den nächsten Tagen sehen. Jedenfalls, ja, die FDP ist für die nächsten Jahre, so viel kann man, glaube ich, sagen, abgemeldet.
Auch die Zukunft des Bündnis Sarah Wagenknecht ist offen. Sarah Wagenknecht hat zwar schon betont, diese Wahl sei sicher nicht das Ende des Bündnis Sarah Wagenknecht. Man sitzt ja auch in mehreren Landtagen. Aber wie darf man sich die Zukunft dieser Partei vorstellen?
Bevor wir über die Zukunft reden, ganz kurz, da war sie wirklich extrem knapp in diesem Rennen. Also da um Mitternacht hieß es noch, das BSW wäre drinnen, hätte die 5%-Hürde geschafft. Und dann erst gegen 1.30 Uhr in der Nacht auf Montag waren sie dann doch nicht drinnen, als das vorläufige Endergebnis kam. Und insgesamt dürften da jetzt 13.400 Stimmen fehlen, was bei knapp 60 Millionen Wahlberechtigten überhaupt nichts ist. Und die Parteichefin Sarah Wagenknecht hat in einer Pressekonferenz am Montagmittag auch anklingen lassen, dass man das Ergebnis prüfen wolle und womöglich sogar anfechten will, weil es gerade bei den Briefwahlstimmen offenbar Komplikationen gegeben hat, dass da nicht alle ihre Briefwahlkuverte bekommen haben. Wir kennen das ein bisschen aus Österreich. Und bei so wenigen Stimmen, die da entscheidend waren, könnte das natürlich eine Rolle spielen. Also ganz würde ich das gar nicht außer Acht lassen, dass da auch juristisch noch was passieren könnte. Aber zu deiner Frage zur Zukunft, das hat die Parteichefin offen gelassen. Also das BSW regiert in Ostdeutschland in zwei Bundesländern mit. Und ja, Sarah Wagenknecht hat gemeint, auch bundesweit wolle man bei der nächsten Wahl wieder antreten. 2029 wäre das turnusmäßig. Ob sie selbst dann der Partei vorsitzen wird, dazu können wir Stand jetzt eigentlich nichts sagen.
Ein Rücktritt, der so nicht wirklich absehbar war. Robert Habeck von den Grünen strebt keine führende Rolle mehr an, zieht sich also nach dem mäßigen Wahlergebnis zurück. Man hätte sich ja bei den Grünen durchaus gewünscht, ebenfalls für eine Zweierkoalition als Partner in Frage zu kommen. Das ist sich eindeutig nicht ausgegangen.
Genau, eine Zweierkoalition ist sich eindeutig nicht ausgegangen. Aber nochmal zurück auf diese 13.400 Stimmen. Wäre nämlich das BSW reingekommen, dann wäre sich eine mögliche Koalition zwischen Union und SPD nicht ausgegangen, eine sogenannte GroKo, die alles andere als eine große Koalition auch wirklich ist. Und dann wären die Grünen nötig gewesen, um da mitkoalieren zu können. Und darauf hat Robert Habeck und auch Annalena Baerbock zum Beispiel, haben die gehofft und spekuliert, dass sie da weiterhin Regierungsverantwortung tragen können. Und ja, auch die beiden haben jetzt zu Montagmittag eine Pressekonferenz abgehalten und man hat wirklich gemerkt, wie groß die Enttäuschung bei den Grünen ist. Habeck hat man es meiner Meinung nach auch in den letzten Wahlkampfauftritten und TV-Diskussionen angesehen, dass der Wahlkampf einfach nicht so verlaufen ist, wie er sich das vorgestellt hätte. Er sieht sich selbst zumindest zu größeren Berufen und auf der Oppositionsbank sieht er sich selbst offenbar nicht. Wie es mit ihm dann genau weitergeht, ja, das wird die Zukunft zeigen.
Enttäuschung also in vielen Parteien, vielleicht sogar auch ein bisschen beim Wahlgewinner. Es war zwar ein klarer Sieg, aber man hätte sich mehr gehofft. Wo man da deswegen jetzt einhaken muss, die Strategie Merz durch eine härtere Positionierung der Union in puncto Migration vielleicht Wählerinnen und Wähler der AfD abzugreifen, das scheint ja nicht so wirklich gelungen zu sein. Das zeigen ja die enormen Zuwächse der AfD. War das vielleicht doch keine so gute Strategie?
In Wahrheit können wir das überhaupt nicht sagen, weil wir wissen nicht, wie es gekommen wäre, hätte Merz diesen mutigen Schritt, nennen wir es mutig aus seiner Sicht, nicht getan, dass er da diesen Fünf-Punkte-Plan zur Verschärfung der Migrationsregeln vorlegt und dann mit der AfD da gemeinsam drüber abstimmt. Ich glaube durchaus, dass er das nicht getan, dass die AfD vielleicht noch deutlich stärker gewesen wäre. Aber das ist alles spekulativ. Jedenfalls, ja, die CDU, die Union wird als die große Wahlsiegerin neben der AfD betrachtet. Ehrlicherweise sollte man das ein bisschen kritischer sehen. Sie blieben von ihrem eigenen Ziel, nämlich dass zumindest der Dreier vorne steht, weit entfernt. Es war nach dem Desaster 2021, als Armin Laschet gegen Olaf Scholz verloren hat, das mit Abstand schlechteste oder zweitschlechteste Wahlergebnis in der Geschichte der Union. Man ist den eigenen Ansprüche eigentlich überhaupt nicht gerecht geworden. Das Glück für Friedrich Merz sind wieder mal diese 13.400 Stimmen, weil dadurch scheint so, als würde sich eine Zweierkoalition ausgehen. Mit der SPD, da gibt's Schnittmengen, da gibt's auch Bereiche, wo schwierig werden könnte. Aber eine Zweierkoalition ist sicher 100-mal besser als eine Dreierkoalition. Das hat man ja in der Vergangenheit gesehen, dass das einfach viel schwieriger zu handeln ist, dass die verschiedenen Parteiinteressen man in eine Richtung bündeln kann. Insofern, ja, bleibt natürlich Friedrich Merz doch der große Sieger und er wird aller Voraussicht nach der nächste Bundeskanzler sein.
Zu dieser Zweierkoalition, der großen Koalition, schauen wir gleich. Bleiben wir kurz nochmal bei der zweiten Gewinnerin des Wahlabends, bei der AfD, die eindeutig zweitstärkste Kraft geworden ist, aber auch sehr eindeutig noch am Wahlabend von allen anderen politischen Akteuren sozusagen in die Opposition verbannt worden ist, wo sie ja auch immer schon war. Mit welchen Erwartungen blickt man da auf die nächsten 4 Jahre?
Die würden natürlich auch gerne mit regieren. Alice Weidel lässt keine Möglichkeit aus, Friedrich Merz die Hand hinzustrecken, um zu sagen, wir haben sehr hohe Schnittmengen im Programm, gerade was die Asylpolitik betrifft. Lass uns doch da gemeinsame Sache machen. Aber Friedrich Merz schlägt dieses Angebot Mal für Mal und meiner Meinung nach auch sehr glaubwürdig aus. Diese Zusammenarbeit wird es nicht geben. Ja, was bleibt der AfD? Die Oppositionsrolle. Und man hat in der Vergangenheit gesehen, dass sie sich in dieser Rolle ja auch sehr, sehr wohl fühlt. Da kann sie eben fundamental Opposition betreiben. Da kann sie mit Vorschlägen Druck auf die CDU ausüben, die sie nicht selbst umsetzen wird müssen. Weil wir haben ja in der Vergangenheit schon besprochen, dass da vieles auch an den rechtlichen Möglichkeiten scheitern könnte. Und Realpolitik heißt immer Kompromisse machen. Das sehen wir momentan ja auch in Österreich. Und ja, also die AfD wird die Union da ganz sicherlich vor sich hertreiben in den nächsten Jahren. Und viele sagen ja, dass diese Wahl natürlich nicht unwichtig war. Wie könnte sie unwichtig sein in der größten und wichtigsten Volkswirtschaft Europas? Aber dass es eigentlich auf die nächste Wahl drauf ankommt, 2029, dass da dann die AfD womöglich stärkste Kraft werden könnte, jetzt aus dieser Oppositionsrolle heraus. Und ja, dass dann das politische Kartenhaus in Deutschland nochmal ganz anders ausschauen könnte.
Eine Wahlgewinnerin, die hätten wir jetzt fast vergessen, nämlich die Linke. Die hat den Einzug nicht nur geschafft, sondern deutlich mehr. Du hast mir vorhin schon kurz verraten, du warst gestern auch noch auf der Wahlparty der Linken, hast dort vorbeigeschaut. Ich nehme an, die Freude ist groß.
Ja, die können ihr Glück momentan kaum fassen. Also die waren vor einigen Wochen völlig abgeschrieben, völlig weg vom Fenster. Keiner hatte die wirklich am Radar, dass die noch einziehen konnten. Und dann mit dieser, ja, mit dieser Abstimmung von Friedrich Merz von der CDU eben mit der AfD und die danach ausgelöste Brandmauerdebatte, da hat die Co-Parteivorsitzende Heidi Reicheneck im Bundestag eine, ja, kann man wirklich sagen, eine Brandrede gehalten, und ihre Rede ging dann auf TikTok, auf Instagram wirklich viral. Und generell ist das mit dem Erfolgsrezept der Linken, dass eben Heidi Reicheneck, die junge Co-Vorsitzende, irrsinnig gut ankommt in den sozialen Medien. Die haben einen sehr starken Social-Media-Wahlkampf gemacht. Auf der anderen Seite gibt es die drei Silberlocken. Das sind drei alte Haudegen rund um Gregor Gysi, die ältere linken Wählerschaft offenbar sehr erfolgreich angesprochen hat. Und so hat es die Linke, ja, völlig überraschend und wirklich eindeutig geschafft, jetzt in den Bundestag wieder einzuziehen, bei fast 9%, also nochmal deutlich stärker, als die Umfragen sie gesehen haben. Vieles davon geht zulasten der Grünen und der SPD, die einfach ihre linken Flanken in den vergangenen Wochen da nicht dicht gemacht haben. Und ja, die Linke wird jetzt fundamental Opposition machen, gerade gegen Friedrich Merz, der ein bisschen ein Feindbild geworden ist. Und man wird sich anschauen müssen, wie sich das entwickelt. Und man muss schon sagen, jetzt mit den Linken auf der einen Seite und mit der AfD auf der anderen Seite, da sind schon zwei politische Extreme, die da die Politik, die mögliche, ja, die nächste Bundesregierung auch vor sich hertreiben werden.
Du hast es vorhin schon gesagt, also die jetzt präferierte Variante vom Wahlgewinner Friedrich Merz wäre eine große Koalition zwischen Union und SPD. Eine der spannenden Fragen dabei ist, mit wem Merz da eigentlich überhaupt als Gegenüber verhandeln wird. Olaf Scholz, so viel hat er schon gesagt, wird es jedenfalls nicht sein.
Genau, Olaf Scholz wird sich zumindest aus der ersten Reihe zurückziehen. Er hat offen gelassen, ob er trotzdem im Bundestag bleiben wird. Er hat zumindest sein Direktmandat gewonnen, also könnte da einziehen. Ja, das ist ganz interessant, wie es in der SPD weitergeht. Die SPD ist da wirklich jetzt irgendwie das Zünglein an der Waage. Es ist der einzige verbliebene Koalitionspartner tatsächlich für die CDU. Das heißt, man kann sich eine Koalition durchaus teuer abkaufen lassen. Der Kurs von Merz in Sachen, gerade in Sachen Migrationspolitik, der ist sehr, sehr unbeliebt in breiten Teilen der SPD. Das heißt, da wird man natürlich entgegenkommen müssen ein Stück weit, aber da wird man sicher den einen oder anderen Punkt rausreklamieren wollen. Und dann gibt es natürlich auch gar nicht so wenige Stimmen in der SPD, vor allem an der Basis, die sagen, dass man doch eigentlich jetzt diese Gelegenheit auch nützen sollte, um in die Opposition einzutreten. Also einmal raus aus Regierungsverantwortung und wirklich eine Totalerneuerung der Partei wagen sollte. Das ist eher die Basis. An der Parteispitze ist man durchaus an Macht interessiert und inzwischen auch gewöhnt. Und das sieht so aus, als wolle man diese Opposition schon relativ unbedingt eingehen. Und normalerweise nach so einem desaströsen Wahlergebnis muss es ja eigentlich ein Köpferollen geben. Also, oder würden wir Journalisten immer wieder verlangen. In dem Fall wirkt es momentan fast so, als würde sich kaum was verändern. Also da hat jetzt der Fraktionsvorsitzende Mützenich sich zwar zurückgezogen, aber der ist sowieso auch altersgemäß kein Mann der Zukunft mehr. Und jetzt wird ausgerechnet Lars Klingbeil, der als Co-Parteivorsitzender mit Saskia Esken diesen eigentlich desaströsen Wahlkampf von Olaf Scholz mitzuverantworten hatte, der soll jetzt sowohl Parteichef als auch Fraktionsvorsitzender werden. Das heißt, der Mann, der in der Vergangenheit schon viel zu sagen hatte und offenbar viele falsche Entscheidungen getroffen hat, der dürfte seine Macht ausweiten. Und einen zweiten interessanten Mann müssen wir uns auf jeden Fall anschauen und merken. Und das ist Boris Pistorius, der aktuelle Verteidigungsminister. Dem werden da gute Chancen zugesprochen, dass er in einer nächsten oder in einer Koalition mit der CDU dann wieder das Verteidigungsministerium, aber auch das Vizekanzleramt bekleiden könnte.
Also das wird noch spannend. Was wären denn inhaltliche Knackpunkte solcher Regierungsverhandlungen zwischen Union und SPD? Also wo ist man sich einig und wo sind wirklich auch Differenzen da?
Ja, wir haben es angesprochen. Natürlich die Asylpolitik, da wird sehr hart verhandelt werden müssen. Da gibt es große Differenzen. Was noch wichtig ist, ist die Wirtschaftspolitik. Deutschland befindet sich seit jetzt gut 2 Jahren in der Rezession. Da gibt es auch sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie man denn die Unternehmen und die Wirtschaft wieder da rausbringen könnte. Aber die Wirtschaftspolitik ist, denke ich, ein Punkt, wo man sich wird einigen können. Und dann kommt natürlich noch die Außenpolitik dazu. Die hat gerade in den vergangenen Wochen an Bedeutung gewonnen, auch mit dem Schwenk der USA, der fast einer Aufkündigung der transatlantischen Partnerschaft gleichkommt. Und da hat sich der wohl künftige Bundeskanzler Friedrich Merz sehr eindeutig positioniert. Also der versucht, eine klare Kante gegenüber den USA und Donald Trump zu zeigen. Und auch Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, die sind da sehr, sehr nahe aneinander. Also die würden sich da in dieser Sache sehr gut verstehen. Aber es gibt in der SPD auch gar nicht wenige, die einen völlig anderen außenpolitischen Kurs einfordern, die eher für Abrüstung stehen, was ja auch in der Identität der Partei auch irgendwie drinnen steckt, die davor warnen, da jetzt zu konfrontativ in diese Auseinandersetzung mit Putin und Trump zu gehen. Auch das ist ein Richtungsstreit innerhalb der Sozialdemokraten und da gibt es durchaus das Potenzial, dass es diese Partei tatsächlich zerreißt. Also da braucht es viel Fingerspitzengefühl auch innerhalb oder mögliche thematische Kompromisse auch innerhalb der eigenen Partei dann verkaufen zu können.
Welche Erwartungen hat man da denn an Friedrich Merz, gerade vor dieser Verschiebung des Verhältnisses zwischen USA und EU?
Ja, Deutschland, das wichtige Land Deutschland, war kaum präsent in den vergangenen Jahren auf EU-Ebene. Das hört man immer wieder auch in Hintergrundgesprächen. Man spricht da von German Vote, also dass sich Olaf Scholz da in Brüssel total rausgenommen hat und viele, gerade kleinere Länder, aber genauso auch Frankreich oder Polen, immer wieder auf Deutschland geschaut haben. Wohin geht Deutschland? Wohin zieht es Deutschland? Aber da jetzt die letzten 3 Jahre unter Olaf Scholz tatsächlich ganz, ganz wenig gekommen ist. Und da hoffen tatsächlich jetzt viele, dass sich das unter Friedrich Merz ändern wird, dass er eine klare Vision hat von einem starken Europa. Da ist Friedrich Merz eigentlich sehr klar in seinen Positionen, sehr klar in seinen Ansagen. Er gilt als Pro-Europäer, überzeugter und man kann es für den Kontinent eigentlich nur hoffen, dass Deutschland da wieder selbstbewusster zu Werke geht und Europa ein Stück weit den Anspruch einfach hat, Europa da auch anzuführen.
Du wirst die Regierungsverhandlungen für uns jedenfalls genau verfolgen. Vielen lieben Dank, David.
Das mache ich. Liebe Grüße nach Wien. Ciao.
Links zum Weiterlesen finden Sie wie immer in den Shownotes. Für heute sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.